Das Ohr am Netz, der Eko-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles gut und bei dir?
Ja, wunderbar. Außer unser Thema. Das macht mir Kopfzerbrechen, beziehungsweise natürlich die ein oder andere Sorge, denn unser Thema heute ist Hetze im Netz / Cybermobbing, weil am 18. Juni ist der internationale Tag für die Bekämpfung von Hetze und deswegen nehmen wir uns in dieser Folge dieses Themas mal an und zwar durchaus auch mit der Brille der Elternschaft, weil viele von euch ja auch Kinder haben und bestimmt auch da an der einen oder anderen Stelle schon mal mitgekriegt haben, dass da vielleicht in den Klassenchats komische Sachen rumgehen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir, Sidonie, hast du auch beim Eko schon mal mit Cybermobbing zu tun gehabt oder bist du da bisher glimpflich davon gekommen?
Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also selber bin ich noch nicht so direkt in Kontakt gekommen, weder ich noch jetzt der Eko, dass wir da jetzt wirklich beschimpft worden wären, Opfer geworden wären sozusagen. Gut. Aber ganz ehrlich, ich meine, ne, man muss ja sich eigentlich nur mal eine halbe Stunde auf Xitter oder inzwischen ist ja auch auf Instagram sogar der Ton recht rau geworden, irgendwie aufhalten. Da kriegt man ja schon alles Mögliche mit, was einfach überhaupt nicht schön ist.
Ich habe irgendwie immer es muss irgendwie so ein ganz besonderer Hörer sein, der offenbar regelmäßig unsere Radiosendungen hört und uns danach dann immer auf allen möglichen Plattformen disst, wo ich mich frage, wenn dich das so nervt, warum hörst du denn jedes Mal zu?
Ein Anti-Fan,
es gibt so sozusagen viele andere Programme. Das kann ich aber ganz locker wegignorieren. Ne? Schöne Grüße gehen raus an Lutz. Aber ich habe halt schon auch ein bisschen Sorge, was passiert denn irgendwie, wenn meine Kids, also man hat ja eh Angst, dass die Kids irgendwann Mobbingopfer werden, aber Cybermobbing ist ja leider offenbar die Einstiegsschwelle noch viel niedriger als so echtes körperliches Mobbing. Mhm. Da mache ich mir natürlich schon Sorgen. Ne? Und da haben wir auch glücklicherweise tolle Gesprächspartner und Partnerinnen hier in dieser Folge. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ne, also wie immer gibt's erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir beginnen mit dem Thema Cybersicherheit. Dass die EU für die Internetwirtschaft maßgeblich ist, haben wir ja in den letzten Wochen und insbesondere auch in unserer letzten Folge zur EU-Wahl ausgiebig besprochen, wie sich eine EU-Regulierung auf die Internetwirtschaft auswirken kann. Das zeigt jetzt unsere erste News. Denn bis zum 17. Oktober dieses Jahres 2024 soll die europäische Cybersicherheitsrichtlinie, die sogenannte NIS 2, in deutsches Recht umgesetzt werden. Die NIS 2 legt sozusagen Kriterien fest, um Betreiber kritischer Anlagen, also solcher Unternehmen, die eben eine öffentlich wichtige Funktion ausüben und andere regulierte Einrichtungen zu identifizieren und nennt Mindeststandards für deren Informationssicherheit. Mhm. Und da wollten wir einfach mal wissen, wie viele dieser Unternehmen sind denn überhaupt schon darauf vorbereitet, dass eben diese neuen Regelungen auf sie zukommen? Und wir haben eine Umfrage gemacht unter IT-Verantwortlichen und haben da tatsächlich festgestellt, dass 40% der befragten IT-Verantwortlichen diese gesetzliche Neuregelung überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist natürlich schon mal schlecht. Genau, weil bevor du irgendwelche Maßnahmen ergreifen kannst, müsstest du natürlich erstmal wissen, dass du betroffen bist. Und ja, 32,8% haben gesagt, sie haben tatsächlich noch keine Maßnahmen getroffen, um sich auf diese höheren IT-Sicherheitsanforderungen vorzubereiten. Gerade einmal 13% der Unternehmen haben angefangen, hier ihr IT-Risikomanagement zu verbessern. Und ja, also da kann man wirklich nur raten, den betroffenen IT-Verantwortlichen, dass sie sich schon jetzt eben voraussichtlich auf die voraussichtlich ab Herbst geltenden strengen Anforderungen vorbereiten. Und Eko hat auch einige Tipps dafür parat. Die würden wir natürlich in den Shownotes nochmal verlinken.
Ja, weiter geht's mit der EU, aber diesmal geht's ums Trendthema KI. Denn laut Europäischem Rechnungshof investiert die EU zu wenig Geld, in dem Bereich KI und hinkt hinter den USA und China hinterher. Sowohl staatliche Institutionen als auch Privatunternehmen hätten zum Beispiel in den USA deutlich mehr Geld in die Hand genommen und in die Zukunftstechnologie gesteckt. Laut Rechnungshof liegt die EU mit über 10 Milliarden Euro hinter Amerika. Eine gute Nachricht gibt es, es fließe nun mehr Geld des EU-Haushalts in KI-Investitionen, aber trotzdem können die Investitionen nicht mit denen aus den USA und China mithalten. Witzig ist, dass sich die Inhalte des Berichts mit einer Eko-Umfrage zur EU-Wahl aus aus dem Mai decken, haben wir in der entsprechenden Folge hier auch erwähnt. Da haben wir nämlich gefragt, welche Länder oder Regionen die Menschen als führend in der Digitalisierung sehen. Und tata, auch hier gefühltes Wissen. Die meisten Leute haben gesagt, China ist vor und danach USA. Und nur 4,1% haben gesagt, dass die EU da ganz vorne mitspielt. Investitionen in Technologien wie KI sind natürlich absolut notwendig, um einen starken Wirtschafts- und KI-Standort Europa zu etablieren und auch mitzuspielen, wenn es darum geht, KI in irgendeiner Form zu regulieren und dann nachher auch Dinge und Produkte zu haben, mit denen wir gerne auch arbeiten wollen. Weniger Zurückhaltung und mehr Mut sind bei Zukunftsinvestitionen deshalb durchaus angesagt.
Ja, nicht nur regulieren, sondern auch investieren.
Ja.
Beim Thema KI ganz wichtig. Ja, und schließlich geht's nochmal um das Thema Internetsperren. Das haben wir rausgesucht, weil es ja auch hier in der Folge gleich nochmal ein bisschen darum gehen wird, wenn wir mit dem Thomas Rickert, KG-Leiter Names and Numbers, hier bei uns im Eco darüber sprechen, was man denn tun kann, um eben illegale Inhalte, unerwünschte Inhalte aus dem Netz zu bekommen. Und da ist ja ein großer Leitsatz bei uns im Eco, dass wir eben sagen, löschen statt sperren, weil Internetsperren einfach grundsätzlich keine gute Idee sind. Und das hat auch jetzt wieder der Keep It On-Bericht zu Internetsperren gezeigt. 2023 war nämlich die Anzahl der Sperren tatsächlich so hoch wie nie. Und das ist schon einigermaßen besorgniserregend. Also die Anzahl von Shutdowns war im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie zuvor. In 39 Ländern konnten Menschen nicht ohne weiteres auf das Internet zugreifen. Es wurden insgesamt 283 Sperrungen vermerkt. Und ja, häufig werden Sperrungen in einzelnen Regionen oder Orten durchgeführt, sodass dann eben zum Beispiel bestimmte Plattformen dort nicht mehr erreichbar waren. Ist ja in China so, in Russland. Die Beispiele sind ja zahlreich. Warum werden solche Sperrungen durchgeführt, zum Beispiel eben häufig, um auf Krisen zu reagieren, bei Konflikten, instabilen politischen Systemen, wenn Wahlen anstehen oder auch bei Prüfungen und manchmal dann auch bei Naturkatastrophen. Durch solche Sperrungen sind Menschen und Unternehmen unter anderem natürlich in ihrer Kommunikation eingeschränkt, gestört. Und es kann am Ende natürlich auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstehen. Deswegen sind wir nicht dafür. Eco setzt sich dafür ein, dass das Internet offen bleibt, frei und sicher. Weshalb wir uns ja unter anderem auch bei der ICANN, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, engagieren. Und ja, seit Jahren setzen wir uns eben auch für Netzneutralität ein. Und dieser Bericht ist einfach ein schmerzlicher Reminder, dass eben nicht alle Menschen die Reichweite des World Wide Web wirklich uneingeschränkt nutzen können und wir uns einfach weiter für ein freies Internet stark machen müssen.
So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema, zum Thema Hetze bzw. Hass im Netz und Cybermobbing. 18. Juni ist der internationale Tag für die Bekämpfung von Hetze und das Thema ist leider aktueller denn je. Und auch bei uns im Podcast hat es schon stattgefunden. Ich habe da ein Interview mit Sausan Çebli im Hinterkopf. Ich weiß nicht, Sidonie, wie es dir geht. Also bei mir ist das wirklich eindrücklich hängen geblieben, das Gespräch
mit
ihr.
Ja, absolut. Ja.
Also sie war den Tränen nahe, muss man sagen, weil sie eben nicht nur darüber geredet hat, wie denn irgendwie Hetze im Netz zu bekämpfen ist, sondern eben auch, wie sie selber damit total betroffen ist. Sie war 2016 bis 2021 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzlei. Und sie hat es deutlich selber mit Hass zu tun bekommen im Netz. Und da haben wir einen eindrücklichen O-Ton von ihr aus dem Interview mal für euch parat.
Mein erster Shitstorm war total brutal und auch damals habe ich überlegt, ob ich mich nicht zurückziehe, wie ich das alles ertragen soll. Und inzwischen vergeht ja kein Tag für mich ohne Hass im Netz. Kein Tag ohne Hetze, kein Tag ohne Anfeindung, kein Tag ohne beleidigt zu werden. Kein einziger Tag. Jeden Tag sind meine Inboxen voll damit. Ich kann inzwischen, egal was ich inzwischen sage, ob ich über das Wetter was sage oder ob ich auch schweige, meine Inboxen sind voll. Und deswegen ist Hass und diese digitale Gewalt, ich nenne das, das sind so schleichende humanitäre Krisen mit Millionen Verletzten und vielen Toten. Und das ist nicht zu verniedlichen, ist auch kein Nischenthema, ist total existenziell für uns als Demokratie. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, resilient gegen diesen Hass zu werden. Resilient im Sinne von, dass wir nicht zulassen und auch ich nicht zulasse, so schwer es ist, diesen Hass nicht zu nah an uns heranzulassen, uns davon nicht zum Schweigen bringen zu lassen. Und was ich mache, damit es nicht zu brutal ist, damit mich der Hass nicht niederzwingt, ich nehme immer mal wieder Detox-Phasen ein. Ich mache immer mal wieder Auszeiten. Mhm. Ich suche Hilfe. Ich verbinde mich mit Menschen, die an ähnlichen Dingen arbeiten und für ähnliche Dinge kämpfen. Und das kann man. Ich beschreibe das in meinem Buch Laut, wo es ja um Hass im Netz geht, beschreibe ich, wie man sich besser wappnet, um mit diesem ganzen Hass umzugehen.
Ja, also dieser O-Ton und überhaupt das ganze Gespräch mit Sausan Schäbli hat gezeigt, dass die Linien zwischen Online- und Offline-Welt natürlich immer stärker verschwimmen können und wir natürlich nicht ignorieren dürfen, was im Internet geschieht, sondern uns dagegen positionieren müssen und natürlich auch Möglichkeiten haben, ganz reell zu handeln, wenn uns solche Inhalte, so eine Hetze im Netz, hasserfüllte Rede auffallen. Was man da genau tun kann, darüber habe ich mit Alexandra Kochskiba gesprochen. Sie ist bei uns im ECO die Leiterin der ECO-Beschwerdestelle.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Ja, der ECO-Verband setzt sich ja seit über 25 Jahren jetzt schon mit der ECO-Beschwerdestelle auch für die Bekämpfung unerwünschter Internetinhalte wie eben auch Hassrede ein. Und wie das genau geht und wie sich die Arbeit der ECO-Beschwerdestelle in den letzten Jahren verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit Alexandra Kochskiba. Sie ist Rechtsanwältin und Leiterin der ECO-Beschwerdestelle. Hallo Alexandra.
Hallo Sidonie.
Ja, Alexandra, ECO engagiert sich ja seit über 25 Jahren schon gegen illegale Inhalte im Internet. Du bist fast schon seit Anfang an mit dabei. Wie hat sich denn eure Arbeit in der ECO-Beschwerdestelle im Hinblick auf die Bekämpfung von Hassrede und auch anderen illegalen Inhalten im Netz so entwickelt?
Ich würde sagen, wir haben eine wirklich große Entwicklung in den ganzen Jahren hingelegt. Angefangen haben wir als kleine selbstregulatorische Initiative für unsere Mitgliedsunternehmen, sind immer breiter geworden und haben mittlerweile neben der reinen Beschwerdebearbeitung auch Angebote für Sensibilisierung und Unterstützung der Unternehmen auch ins Portfolio aufnehmen können. Von daher sind wir sehr, sehr breit mittlerweile aufgestellt, wenn es um die Bekämpfung von verbotenen Internetinhalten wie auch bestimmten Bereichen der Hassrede dann mitgeht. Und ja, dass wir immer größer werden, sieht man beispielsweise auch ganz gut an den Zahlen und den Kooperationen, die wir mittlerweile auch eingehen konnten, um noch mal ein bisschen auf die Zahlen zu gucken. Gerade so im letzten Jahr, unser Jahresbericht hat das ja auch noch mal sehr eindrücklich auch festgeschrieben und niedergelegt, haben wir einen enormen Anstieg auch an Meldungen gesehen. Wenn ich so zurückgucke, weiß ich nicht, 15 Jahre her hatten wir vielleicht so 5000 Beschwerden im Jahr gekriegt und da waren wir schon sehr, sehr gut unterwegs von den Zahlen her und hatten im vergangenen Jahr tatsächlich rund 66.000 Hinweise erhalten. Das zeigt einfach schon, dass eine enorme Entwicklung auch in puncto Bekanntheit etc. um sich gegriffen hat. Und damit einhergeht natürlich auch die Chance, viele gute Kooperationen einzugehen mit Strafverfolgungsbehörden, teilweise auch mit Aufsichtsbehörden, mit unseren Mitgliedsunternehmen und Providern selbstverständlich, Selbstregulierungsbehörden, aber auch Akteuren im Bereich von Sensibilisierungsmaßnahmen.
Nun ist ja gerade Hassrede so ein Thema. Da ist sehr viel dabei, was wir vielleicht schon als unangenehm empfinden, was aber gar nicht unbedingt Straftatbestand ist. Kannst du das mal ein bisschen genauer sagen? Welche Straftatbestände sind denn damit überhaupt gemeint und auf welcher Basis arbeitet ihr hier mit den Providern zusammen, wenn es dann eben auch um das Löschen solcher illegaler Inhalte geht? Und was sind vielleicht auch so die häufigsten Beschwerden, die bei euch ankommen?
Du hast das schon ganz gut gerade formuliert, mit nicht alles, was geäußert wird, ist am Ende des Tages auch verboten. Und es gibt eine große Bandbreite an Aktivitäten, die am Ende des Tages ja Hassrede sind, sich als Hassrede anfühlen. Also wir haben ja wirklich eine große Range von Online-Verhaltensweisen. Und so sieht das am Ende des Tages auch rechtlich aus. Wir haben da eine ganze Palette von Straftatbeständen, aber auch neben dem Strafrecht gibt es im Jugendschutz Verbotstatbestände, an die man sich im Zweifel halten muss. Wenn wir jetzt ins Strafrecht schauen, da gibt es natürlich ganz klassisch die Beleidigungen, Verleumdungen etc., also das, was einzelne Personen bezogen auf sich erfahren. Es gibt Volksverhetzung, sprich das Aufstacheln zum Hass, Auffordern zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen, wenn bestimmte Personengruppen böswillig verächtlich gemacht werden. Nazi-Propaganda etc. kann mit unter dem Bereich der Hassrede fallen. Beschimpfung religiöser Bekenntnisse, ganz allgemein Auffordern, Androhen von Straftaten. Also du merkst schon, es ist wirklich eine ganz große Breite an Delikten, die da zum Tragen kommen können. Daneben gibt es immer noch Äußerungen, die sich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze bewegen, die allerdings so drastisch sein können, dass man sagt, das ist einfach schlecht für die Entwicklung von jungen Menschen. Da sprechen wir über Jugendgefährdung oder Entwicklungsbeeinträchtigung. Und auch diese Inhalte können dann unter bestimmten Umständen einfach verboten sein, obwohl sie noch nicht strafrechtlich relevant sind. Und selbst wenn man sich jetzt diese breite Palette anschaut, gibt es immer noch Hassrede, die tatsächlich in der Form nicht rechtlich verboten ist. Ist unschön, aber man darf seine Meinung einfach in bestimmten Rahmen natürlich auch immer wieder äußern, ob sie uns gefällt oder nicht. Das einfach mal so ein bisschen zur rechtlichen Einordnung, was so das sogenannte materielle Recht angeht. Wenn es jetzt darum geht, wie können wir damit arbeiten, welche Möglichkeiten haben wir, welche Basis ist für unser Tun da, wenn wir mit Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Providern arbeiten. Da haben wir, wenn es ums Löschen geht, tatsächlich angefangen, rein selbstregulatorisch. Mittlerweile hat sich der Rahmen natürlich sehr viel weiterentwickelt. Heutzutage haben wir beispielsweise den Digital Services Act, der einfach auch vorgibt oder festlegt in Europa, wenn ein Provider ganz konkret Informationen dazu hat, dass bei ihm illegale Inhalte abgespeichert sind, muss er handeln, sonst kommt er selbst in eine Haftungssituation. Das hilft uns natürlich in vielen Bereichen. Aber dieser selbstregulatorische Anker bleibt trotzdem noch da, weil auch ein Provider sagen kann, ich möchte bestimmte Inhalte nicht bei mir haben, selbst wenn sie nicht verboten sind. Wenn man das in seinen AGB, Community Guidelines, wie auch immer das dann im Einzelfall bei den einzelnen Diensten genannt ist, auch niederschreibt, dann kann man auch auf dieser Basis agieren und dann sind wir in der reinen Selbstregulierung tatsächlich auch angekommen.
Und hast du gerade schon das Stichwort Nazi-Propaganda genannt? Gab ja jetzt gerade erst einen ganz aktuellen Fall mit diesem Sylt-Video, das ja auch stark viral verbreitet wurde. Ganz allgemein erleben wir ja gerade in vielen europäischen Ländern, eigentlich weltweit, eigentlich ja nicht nur europäische Länder, wie sich so das ganze politische Klima irgendwie verändert, ne, und nach rechts rückt. Seht ihr diese Verschiebung hin zu extremistischen oder radikaleren Ansichten auch bei euch, also bei den Beschwerden, die euch erreichen?
Wir sehen grundsätzlich jegliche Diskursgeschichten, die im öffentlichen Raum stattfinden, auch. Und ja, und letztendlich spiegelt das Internet, die Online-Dienste immer das wider, was einfach gesamtgesellschaftlich auch gerade ein wichtiges Thema ist. Von daher, ja, wir sehen solche bestimmten Themen oder Situationen. Wir haben das beispielsweise rund um die Flüchtlingsthematik 2015, 2016 sehr stark gesehen. Das ganze Thema Corona hat sich beispielsweise auch deutlich in entsprechenden Beschwerden über Äußerungen von Impfgegnern etc. niedergeschlagen bei uns im Eingang. Und auch jetzt sehen wir tatsächlich von der Masse her, dass wir einen enormen Anstieg in diesem Themenfeld auch verzeichnen müssen. Allein im Jahr 2024 haben wir bisher über 1000 Hinweise im Bereich Hate Speech erhalten. Das ist vergleichsweise mit den Vorjahren eine enorme Hausnummer, wenn man auch gerade bedenkt, dass jetzt gerade mal 5 Monate rum sind. Also wir sehen schon, wenn sich das Klima ändert, auch in zweierlei Hinsicht vielleicht bemerkenswert. Es muss nicht immer sein, dass die Inhalte nur wirklich mehr werden. Die Menschen sind ja auch sensibilisiert und auch das merkt man, glaube ich, gerade in sehr vielen Bereichen, dass die Bevölkerung, die sich gegen extremistische Ansichten ja positionieren will, auch sehr deutlich wird, ne? So wie auf die Straße gegangen wird mit sehr eindrucksvollen Demonstrationen, zeigt sich das sicherlich auch im Netz, indem diejenigen, die das nicht gut finden, dann sagen, okay, wir versuchen unsere Möglichkeiten auszunutzen. Wir gehen zur Polizei, wir wenden uns an Meldestellen.
Was ja erfreulich ist immerhin.
Richtig, genau, das ist gut. Ja. Also von daher, die nackten Zahlen sind immer so eine Betrachtungssituation am Ende des Tages auch.
Nun hast du ja schon auch ein bisschen erzählt, wie sich eure Arbeit in den letzten Jahren auch entwickelt hat, verändert hat. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die ihr habt in eurer Arbeit in der Eco-Beschwerdestelle?
Also gerade wenn man so ein bisschen auf den Bereich Hate Speech mitguckt, ist natürlich immer eine Herausforderung, die Inhalte zu erfassen. Das klingt jetzt so ein bisschen, hey, was soll das? Man kann Inhalte natürlich immer gut erfassen, aber gerade im Äußerungsbereich ist es rechtlich tatsächlich so, dass man ganz genau hingucken muss, welche Interpretationsmöglichkeiten bietet eine Aussage. Und nur dann, wenn wirklich alle Interpretationsmöglichkeiten am Ende des Tages zu dem Ergebnis kommen, dass wir auch eine strafrechtlich relevante Äußerung haben, dann können wir weitergehen. Das heißt, allein das Erfassen der Aussagen und anschließend die rechtliche Anwendung ist sehr, sehr zeitintensiv und immer wieder auch herausfordernd, weil man sehr unterschiedliche Blickwinkel mit einnehmen muss und sich dann auch einfach durch diese unterschiedlichen Facetten von Äußerungen, die mitunter sehr erträglich und geschmacklos sind, einfach auch durchdenken muss, um dann weiter zu agieren. Das ist eine durchaus große Herausforderung, zumal wir auch sehen, dass sich die Art und Weise, wie Dinge geäußert werden, auch verändert hat. Also wenn ich überlege, so vor, weiß ich nicht, 15 Jahren waren die Äußerungen noch sehr, sehr deutlich. Da wurde nicht irgendwie versucht, irgendwas zu kaschieren, während wir, je nachdem, in welchem Bereich man gerade aktiv ist oder eine Meldung erhält, schon merken, dass bestimmte Gruppierungen versuchen, Schlagworte auch zu vermeiden, damit man eben am Ende des Tages nicht sagen kann, diese Äußerung war verboten. Das heißt,
die haben dann schon gelernt.
Die haben schon gelernt, genau. Das spricht sich ja auch rum, wenn bestimmte Urteile beispielsweise gefällt wurden, nicht wahr? Also von daher ist das schon eine schwierige Materie, die mit Herausforderungen verbunden ist. Oder auch umgekehrt, wenn wir dann zu der Ansicht kommen, dass wir keine verbotene Äußerung haben, was tatsächlich sehr häufig der Fall ist, weil die Meinungsfreiheit ja auch ein sehr wichtiges und hohes Gut ist, dann auch ja teilweise aufgebrachten Beschwerdeführern zu vermitteln, dass wir das ertragen müssen, dass man womöglich mitfühlen kann, dass man es unschön findet, aber dass wir das als Gesellschaft einfach anders angehen müssen. Auch das ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung, gerade im Bereich der Äußerungsdelikte.
Macht das Netz ja nicht an der Landesgrenze Halt und viele Inhalte sind ja auch bei ausländischen Providern gehostet. Welche Rolle spielen denn internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften bei euren Bemühungen, Hassrede und illegale Inhalte im Netz zu bekämpfen?
Tatsächlich eine sehr große Rolle, weil unsere Erfahrung einfach auch gezeigt hat, in dem Staat, in dem man sitzt, hat man in der Regel sehr, sehr gute Kooperation und kurze Wege auch zu Strafverfolgungsbehörden, die dann zuständig sind für einzelne Inhalte, zu den Providern, die tatsächlich im entsprechenden Land auch den Rechtsrahmen einhalten müssen. Das heißt, eine Vernetzung mit Akteuren in anderen Ländern, wo Inhalte dann auch mal gehostet sein können, ist einfach sehr, sehr wichtig, um schnell und unbürokratisch Hinweise weitergeben zu können, damit dann am Ursprungsland tatsächlich auch weiter vorgegangen werden kann und nicht nur gelöscht werden kann, sondern am Ende des Tages auch eine Strafverfolgung stattfinden kann, die ja auch immer sehr, sehr wichtig ist, wenn man effektiv und umfassend diese Inhalte bekämpfen möchte.
Nun hast du ja vorhin schon gesagt, ihr beobachtet auch, dass die Sensibilität in der Bevölkerung gegenüber Hassrede, aber auch anderen nicht erwünschten Inhalten im Netz steigt, was ja sehr erfreulich ist. Wie können denn Einzelpersonen oder die Gesellschaft an sich dazu beitragen, dass wir eben gemeinschaftlich Hassrede im Netz, dass wir der entgegentreten und dem entgegenwirken?
Einfach ausgedrückt, nicht weggucken, sondern handeln und nicht ducken. Das ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt und sehr leicht auch gesagt. Je nachdem, in welcher Situation man ist und auf welchen Inhalt man stößt, ist das natürlich eine Herausforderung. Aber jeder kann für sich einfach schauen, was für ein Mensch bin ich und welche Möglichkeiten habe ich. Bin ich der Mensch, der sagt, ich leite das einfach mal an jemanden weiter, der das prüfen kann, damit Inhalte gelöscht werden, dann ist das der richtige Weg, mit den Inhalten umzugehen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der auch gut argumentieren kann und vielleicht ein bisschen dickeres Fell hat und auch Spaß daran hat, in den Diskurs zu gehen, kann man mit Gegenrede arbeiten und einfach Dinge ins richtige Licht rücken, andere Argumente mit in Diskussionen reinbringen. Auch das ist ein Weg, um mit Hassrede am Ende des Tages umzugehen. Man kann Betroffenen, wenn man sie kennt, irgendwie den Rücken stärken, unterstützen und wie gesagt, am besten von bestimmten Meinungen und Meinungsmachern. Meistens ist das eine kleine Handvoll Menschen, die einfach sehr, sehr laut sind, nicht unterkriegen lassen, sich immer wieder bewusst machen, dass da schon noch eine große, breite Masse ist, die letztendlich in welcher Form auch immer hinter einem steht und bloß nicht klein werden, weil dann haben diejenigen, die laut sind, einfach irgendwann zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Und zu viel Aufmerksamkeit ist auch ein gutes Stichwort. Du hast das vorhin schon gesagt, das viral gegangene Sylt-Video. Auch sich einfach bewusst machen, selbst wenn man jetzt andere darüber informieren möchte, was Schreckliches passiert ist, nicht einfach Dinge weiterteilen, weil man damit ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Verbreitungsreichweite hat. Einfach sich reflektieren, was ist vielleicht für mich der beste Weg, auf einen bestimmten Umstand aufmerksam zu machen, was richtig und gut ist, aber nicht zu viel von der eigentlichen Nachricht dann noch mitzutransportieren.
Ja, und im Zweifel einfach immer eine kurze Nachricht an die Eco-Beschwerdestelle kann man ja auch anonym machen. Das ist auf jeden Fall immer der beste Weg. Da wird es auch gleich von Profis geprüft. Ganz lieben Dank, Alexandra, für diese Einblicke in eure Arbeit bei der Eco-Beschwerdestelle und deine Einschätzungen der aktuellen politischen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen hier im Bereich Hassrede. Ja, und natürlich dir und den Kolleginnen und Kollegen in der Eco-Beschwerdestelle herzlichen Dank für die wichtige Arbeit, die ihr dort macht und weiterhin viel Erfolg und vor allem starke Nerven auch bei all dem, was ihr euch da täglich so anschauen müsst, um es zu prüfen.
Dankeschön.
Das ist schon echt ein dickes Brett, wie man immer so gerne hört, was die Kolleginnen und Kollegen bei der Beschwerdestelle da bohren, weil das wirklich echt eine komplexe Arbeit ist, gerade im Bereich von Hassrede. Umso wichtiger ist eben Aufklärungsarbeit und mehr Courage und mehr Engagement gegen Hass und Hetze im Netz. Auf vielen Plattformen sollte man also bei problematischen Inhalten die Funktion zum Melden oder Blockieren nutzen. Aber was, wenn unsere lieben Kleinen damit zu tun bekommen? Mhm. Aber auch da haben wir einen Experten in dieser Folge.
Im Gespräch.
Uwe Leest ist Vorstandsvorsitzender des Bündnis gegen Cybermobbing, welches als gemeinnütziger Verein im Juli 2011 gegründet wurde. Das Bündnis bringt Menschen zusammen, die von den Themen Cybermobbing und Hass im Netz persönlich betroffen sind und leistet wertvolle Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft. Wie genau, das lassen wir uns jetzt erklären. Herr Leest ist nämlich heute hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, Herr Leest.
Ja, ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann.
Herr Leest, mal ganz kurz, 2011, da waren Sie, also für mein Gefühl, sehr, sehr früh dran. Wie haben sich die Zeiten verändert seitdem in Sachen Cybermobbing?
Ja, man muss leider sagen, wir haben, als wir 2011 den Verein gegründet haben, nicht damit gerechnet, dass sozusagen das Thema Cybermobbing sich so in der Gesellschaft negativ entwickelt. Mhm. Und wir begleiten diese Entwicklung ja auch empirisch. Das heißt, wir machen alle 2 Jahre Untersuchungen, damit man also auch weiß, wo das Problem in Zahlen liegt. Mhm. Denn das sind mittlerweile über 2 Millionen Jugendliche, die davon betroffen sind. Wow. Und leider 6 Millionen Erwachsene auch.
Okay, also wir bleiben heute mal so ein bisschen bei den jüngeren Menschen, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer sind selbst Eltern, haben in der Schule vielleicht mal mit Mobbing zu tun gehabt, aber nie mit Cybermobbing. Was ist denn das Besondere an dieser Art des Mobbings?
Ja, leider ist es so, dass im Gegensatz zum Mobbing, was ja viele, wie Sie eben schon sagten, aus ihrer Vergangenheit kennen, dass das Cybermobbing 24 Stunden, 7 Tage die Woche sozusagen die jungen Menschen erreicht, weil sie ja heute mit ihren Smartphones sozusagen ins Bett gehen, die jungen Menschen. Mhm. Was dazu kommt, dass im Gegensatz zum klassischen Mobbing auf dem Schulhof, wie es vielleicht früher stattgefunden hat oder im Verein, dass heute Hunderte, Tausende über die viralen Netze, über die sozialen Netzwerke natürlich zuschauen können, ob es Bilder, Worte oder Videos sind. Das macht es natürlich so umfänglich. Und dazu kommt, dass das Internet, vielleicht noch ergänzend dazu, dass das Internet nie vergisst. Das heißt, wenn Sie auf dem Schulhof waren, dann sind Sie um die Ecke gegangen, dann war das Thema Mobbing für Sie sozusagen vorbei. Aber das Internet verfolgt Sie und das macht es ganz natürlich für diese jungen Menschen heute so gefährlich.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir die jungen Menschen, nämlich unsere Kinder, fit für diese digitale Welt? Wie wichtig ist es da, Medienkompetenz zu vermitteln? Wer ist aus Ihrer Sicht da gefragt? Weil ich denke, das ist bestimmt ein wichtiger Teil der Präventionsarbeit für Cybermobbing, oder?
Ja, Sie sprechen natürlich da das wichtigste Thema an, denn Medienkompetenz, also mit den Medien umgehen zu können, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir uns mal an das normale Leben erinnern, dann ist es ja so, wenn unsere Kinder schwimmen lernen, dann schmeißen wir sie nicht einfach ins Wasser und sagen, ach, guck mal, schwimm doch mal, sondern wir begleiten sie mit Flügeln, wir sind dabei im Wasser. Also das heißt, wir begleiten sie auf dem Weg, dass sie schwimmen lernen. Und das tun wir heute, wenn es um Medienkompetenz geht, weil das Internet ist ein ähnlicher Raum, in dem kann man untergehen. Und da lauern viele Gefahren. Und da sind natürlich die Eltern gefordert, frühzeitig mit ihren Kindern sozusagen begleitend ins Internet zu gehen. Dazu werde ich gleich noch 2, 3 Worte sagen. Wir haben nämlich einen Elternratgeber rausgegeben, der nämlich genau diese Begleitung der Eltern unterstützt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir von Medienkompetenz sprechen, dann sind es natürlich auch die Schulen. Hier sind die Schulen gefordert.
Ich wollte gerade sagen, ne, also Schwimmen beibringen, schön und grün, aber die meisten von uns haben das wahrscheinlich von einem Schwimmlehrer beigebracht gekriegt, entweder in der Schule oder schon davor im Schwimmverein. Und die Rolle dieses Schwimmlehrers, die muss jetzt die Schule übernehmen?
Es ist eine Kombination. Es ist eine Kombination aus Eltern, die sozusagen der Lehrer ist, und auf der anderen Seite die Schule selbst. Weil die längste Zeit und natürlich auch die Aufgabe der Schule ist, den Kindern beizubringen, wie sie in unserer neuen sozialen Welt, also in unserer sozial-medialen Welt, dass sie dort auch zurechtkommen.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben Elternratgeber in petto und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil auch für viele Eltern ist ja die Welt im Internet quasi jeden Tag neu. Ständig kommt irgendein neues soziales Netzwerk. Was war jetzt nochmal TikTok? Wie wartet jetzt nochmal mit Snapchat? Worauf muss ich bei Instagram achten? Also wie kann ich denn jetzt meine Kinder vielleicht mit der Hilfe Ihres Ratgebers fit machen für diese Social-Media-Welt, die es ja da draußen heute ist?
Ja, Sie haben gerade schon einige Plattformen angesprochen, wie TikTok und Snapchat, die zurzeit ganz aktuell sind bei den Jugendlichen. Wir in unserem Ratgeber, wir beschreiben erstmal, was ist TikTok, wie funktioniert das? welche Gefahren gibt es dort, aber natürlich auch, ab welche Altersklassen Jugendliche damit sozusagen in Berührung kommen sollten. Wir reden über Streaming, also über Gaming. Also es gibt ja viele Plattformen, auf denen Cybermobbing stattfindet. Wir reden ja oft über Schule, also über diesen Raum Schule, aber es gibt viele Räume in den virtuellen Welten, wo Jugendliche mit dem Thema Cybermobbing in Kontakt kommen.
Jetzt nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Also meine Kids, Sohnemann ist 12, Tochter wird bald 14, Sohn hat noch kein eigenes Handy, kriegt immer eins, wenn er sozusagen alleine unterwegs ist, um Kontakt haben zu können. Meine Tochter hat, seitdem sie 13 ist, ein eigenes Handy. Da gibt es mittlerweile auch so eine Art Klassenchat. Nehmen wir mal an, da taucht jetzt ein Deepfake-Bild auf, zum Beispiel von einem Kind. Und meine Tochter kommt jetzt zu mir und sagt, guck mal hier, was da gelandet ist. Was mache ich jetzt am besten? Wer muss benachrichtigt werden? Muss ich da die Polizei einschalten? Gehe ich auf die Lehrer zu, auf die Eltern des postenden Kindes? Was wäre Ihre Empfehlung, Herr List?
Also Sie haben jetzt schon einige Antworten vorweggenommen. Jetzt nehme ich Sie als Elternteil. Also zuerst mal müssen Sie sozusagen Ihr Kind an die Hand nehmen. Sie müssen Ihr Kind stärken. Das Kind muss das Gefühl haben, meine Eltern, mein Papa, der ist an meiner Seite. Jetzt geht es mir schlecht, ich werde bedroht. Also das ist das Wichtigste. Dann ist es wichtig natürlich, wenn das Ganze in der Schule passiert, an die Schulleitung heranzutreten und gegebenenfalls auch den Klassenlehrer mit zu involvieren. Jetzt kommt eine Zweiteiligkeit, nämlich sind die Täter bekannt oder sind die Täter anonym? Wir haben nämlich immer diese Zweigleisigkeit. Wenn es anonym ist, dann ist es immer schwierig natürlich, auf die Täter zuzugreifen. Hier empfehlen wir dann immer auf jeden Fall eine Strafanzeige zu machen bei der Polizei, auch gegen Anonymen. Nitäten, weil natürlich dann auch damit dokumentiert ist, dass hier ein Cybermobbing-Fall passiert ist. Weil wir einfach in der Statistik bisher noch nicht diesen Straftatbestand des Cybermobbings sozusagen nachgehen können. Und auch dort gibt es keine Zahlen von den statistischen Polizeidienststellen. Wenn der Täter bekannt ist, das ist das, was Sie eben schon erwähnten, dann natürlich über die Schule mit den Eltern Kontakt aufnehmen, das gemeinsame Gespräch suchen, um herauszufinden jetzt, warum ist der Täter zum Täter geworden?
Ja.
Und vielleicht nochmal hinweisen dazu, weil ich eben von unserem Buch gesprochen habe. In diesem Buch gibt es auch ein Kapitel, was mache ich, wenn mein Sohn oder meine Tochter ein Täter ist?
Ja, ist wichtig, ne? Weil das ist ja auch überraschend, ne? Ja. So, ob das meint, was machst du denn da? Eben. Es war nur ein Spaß, aber es ist kein Spaß.
Ja. Also ihr Sohn oder ihre Tochter könnt ja auch zu Ihnen kommen und sagen, Papa, ich habe da jemanden gemobbt, ne? Also wie geht man dann als Elternteil damit um, wenn man sozusagen den Täter vertritt?
Also da ganz wichtig als Elternteil nicht kleinreden, nicht weggucken. Nicht sagen, ja, dann geh doch halt nicht mehr rein in den Chat, weil so Mobbing funktioniert ja auch sehr gut, ohne dass das Opfer selber direkt dabei ist, sondern es geht dann halt online weiter, ohne dass man was dahinter machen kann. Aber jetzt gehen wir vielleicht mal von den Kindern weg, weil Cybermobbing findet ja auch an anderen Stellen statt. Was ist so das häufigste Szenario, ich sag mal, in der Erwachsenenwelt, wo Erwachsene von Cybermobbing oder Hetze betroffen sind?
Ich hatte ja eingangs schon kurz erwähnt, dass wir auch Studien in dem Bereich machen. Mhm. Und da befragen wir immer 4.000 Erwachsene, auch in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, also deutschsprachigen Regionen. Und da zeigt sich ganz deutlich, das machen wir auch schon über 8 Jahre hinweg. Also da haben wir auch eine Zeitreihe, wo man das sehen kann. Hier passiert es so, dass die Erwachsenen hauptsächlich am Arbeitsplatz gemobbt werden, weil es ist auch, was ich vorhin vielleicht nicht ganz erwähnt habe, ist, dass häufig das Mobbing, das physische Mobbing, sich in das Cybermobbing hineinentwickelt.
Okay.
Oft werden Probleme und Auseinandersetzungen physisch finden die statt und die werden dann multiplikativ in die sozialen Netzwerke getragen, um sozusagen eine größere Zuseher zu bekommen. Und hier möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, weil ich eben Zuseher gesagt habe. Man nennt das Bystander. Das sind die, die zuschauen. Wenn man davon erfährt, dass jemand Opfer geworden ist oder Opfer ist, dann ist es ganz wichtig, dass die Zuschauer, die Bystander, sich auf die Seite des Opfers stellen, nicht neutral in der Mitte bleiben und zuschauen, wie Täter und Opfer sich jetzt duellieren, sondern dass sie das tun. Und wenn sie das tun würden, dann würden sozusagen viele Täter geschwächt und das Mobbing würde sehr schnell sozusagen in sich zusammenbrechen.
Herr List, an der Stelle ganz kurz. Also das heißt, ich sehe sowas im Netz und sehe, da mobbt einer jemand anderes. Also kommentiere ich die ganze Sache und sage, hey, lass mal das Gemobbe sein oder was ist denn jetzt dein Problem? Und stelle mich da also auch sozusagen meinetwegen mit Klarnamen oder was auch immer ich für ein Pseudonym im Netz benutze auf der jeweiligen Plattform, deutlich für alle sichtbar auf die Seite des Opfers.
So ist es.
Riskiere ich damit selber Opfer zu werden?
Ja, das kann natürlich passieren. Aber wir haben natürlich dieses Wort Zivilcourage.
Ja.
In einer Sozialgemeinschaft für einen anderen einzustehen. Mhm. Und wenn wir das wieder stärken, dann wird dieses Thema Cybermobbing von der Seite her auf jeden Fall geringer werden.
Und die Beiständer sind viele. Wir sind Legion. Wenn es alle machen, wenn dann nicht nur einer irgendwie sich auf die Seite des Mobbingopfers stellt, sondern das 3, 4, 5, 10, 100.000, 100.000 machen, dann steht der Mobber nachher ganz schön alleine da.
So ist es. Genau das ist das Prinzip, was dahinter psychologisch abläuft.
Jetzt haben Sie ja schon eingangs gesagt, Sie hätten 2011 nie gedacht, dass das mal so ein Thema wird, dieses Cybermobbing. Und wir haben auch gelernt, gerade in der Erwachsenenwelt ist es häufig so, dass es noch in der analogen Welt passiert und dann eine unfassbare Reichweite eben in den digitalen Weiten bekommt, dieses Mobbings. Was empfehlen Sie Erwachsenen, die betroffen sind, also jetzt den Opfern?
Ja, grundsätzlich geht es ja erstmal um das Thema Prävention. Also das heißt, kann ich verhindern, dass ich überhaupt Opfer werde? Dazu muss ich sagen, kann man nicht. Jeder kann an jedem Ort Opfer werden. Sie können natürlich sich sensibel natürlich, wem gebe ich welche Daten, wem schicke ich welche Fotos. Aber Sie können, wir nennen das die Relienz, also die Widerstandskraft. Die können Sie sowohl als Erwachsener, die haben Sie als Erwachsener sozusagen über Ihr Leben, entwickeln Sie die schon durch Lebenssituationen, die Sie haben. Mhm. Deshalb ist bei Jugendlichen, bei Kindern, die natürlich vor allen Dingen auch dann in der Pubertät sind, die sind ja natürlich dann vollumfänglich angreifbar. Das heißt, wir müssen lernen, uns gegen böse Dinge des Lebens, in Anführungsstrichen Cybermobbing, innerlich zu stärken, damit wir sozusagen nicht angreifbar werden.
Jetzt hatten Sie den Elternratgeber empfohlen. Wie komme ich da ran? Wie kann ich den kriegen als besorgtes oder, ich sag mal, umsichtiges Elternteil?
Nun, Sie können auf Amazon einfach eingeben, Cybermobbing, ein Ratgeber für Eltern oder Bündnisse. Sie kommen auf unsere Webseite, dann können Sie es direkt über unsere Webseite bestellen.
Super.
Also es gibt verschiedenste Wege.
Da packen wir auf jeden Fall nochmal einen Link in die Shownotes dieses Podcast. Vielen, vielen Dank, Herr Leest, für dieses spannende Gespräch. Und bitte machen Sie unbedingt weiter so, weil das Thema wird uns wohl leider für den Rest unseres digitalen Lebens begleiten.
Sie haben es gesagt und wir werden auch nicht nur die 13 Jahre, die wir schon gemacht haben, wir werden auch noch 13 Jahre drauflegen und sehen, was dann weiter passiert. Und ich hoffe, dass das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, viele Menschen erreicht und sie zum Beiständer werden, sie mit ihren Kindern präventiv das Problem angehen und dann werden wir auf der anderen Seite, das möchte ich vielleicht noch erwähnen, wenn die Politik sich noch engagiert und vielleicht auch ein Cybermobbing-Gesetz endlich auch in Deutschland kommt, dann haben wir vielleicht die Chance, das Problem etwas einzugrenzen.
Also, alle sind gefragt. Vielen, vielen Dank, Herr Leest.
Ich danke Ihnen.
Ja, sehr schön fand ich ja Uwe Leests Beispiel, dass wir, wenn wir Kindern Schwimmen beibringen, sie ja auch nicht einfach ins Wasser werfen, sondern ihnen vorher mal erklären, wie es geht und Schwimmflügel anziehen. Soll heißen, dass also beim Thema Internet und Umgang mit digitalen Medien natürlich das Thema Präventionsarbeit ganz, ganz wichtig ist. Ne? Das hat er ja betont, dass wir Kinder eben im Bereich der Medienkompetenz schulen müssen. Das ist ja auch etwas, wofür wir uns beim ECO einsetzen und dafür aussprechen. Ein modernes Schulsystem braucht digitale Bildung und dazu gehört natürlich auch der respektvolle Umgang miteinander online. Und zum Glück gibt es ja auch genug Ressourcen für Betroffene, auf die man da zugreifen kann, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer. Jetzt haben wir ja über die psychischen, emotionalen, gesellschaftlichen Komponenten bei Hass und Hetze ausführlich gesprochen, wollen uns aber auch nochmal die technische Seite des Ganzen anschauen. Und dafür hast du ja mit Thomas Rickert gesprochen, der bei uns im ECO KG-Leiter Names and Numbers ist.
ECO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Ja, und Thomas Rickert ist nicht nur beim ECO der Leiter des Names and Numbers Forum, wie Sidonie gerade gesagt hat. Er ist obendrein Rechtsanwalt und vertritt in seiner Kanzlei nationale und internationale Mandanten in den Bereichen Domainrecht, Markenrecht, Datenschutzrecht, Urheberrecht und IT-Recht. Jetzt ist er hier, genau der richtige Ansprechpartner für unser Thema bei uns im Ohr am Netz und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Thomas, was ist unter Domain Abuse bzw. DNS Abuse zu verstehen? Weil darum soll es jetzt ja vor allem gehen in unserem Gespräch.
Der Begriff DNS Abuse ist eigentlich ein künstlicher Begriff, den man gewählt hat, um für Domainanbieter ein Wort zu finden, das beschreibt, wo die Domainanbieter primär aktiv werden sollen. Unter die Definition fällt Phishing, Farming, Malware und Botnets. und dazu Spam, wenn es als Auslieferungsmechanismus oder zur Bewerbung von den ersten vier genannten Kategorien verwendet wird.
So, jetzt ist das also ein vielfältiges, großes Feld, ja, genauso wie die jeweils zuständigen Stakeholder. Woher weiß ich denn, an wen ich mich überhaupt wenden muss? Also unser Thema heute ist ja vor allem, ich sag mal, Mobbing beziehungsweise Hass und Hetze im Netz.
Das ist eine hervorragende Frage und das ist auch ein Bereich, wo es viele Fehl- und Missverständnisse gibt. Es gibt einige, die denken, man sollte bei jeder Art von Beanstandung, auch von Inhalten, sich an Domainanbieter wenden und die auffordern, eine Domain nicht mehr funktional zu machen, also dass die Domain nicht mehr zu Webseiten oder zu anderen Diensten auflöst. Man muss es allerdings ein bisschen nuancierter betrachten. Das heißt, man sollte eigentlich immer zunächst zu dem gehen, der näher am Inhalt ist. Das wäre in diesem Fall, wenn es um Hass und Hetze im Internet geht, derjenige, der die Plattform betreibt oder die Webseite betreibt, über die die zu beanstandenden Inhalte verbreitet werden. Wir haben beim ECO aber eine Tabelle veröffentlicht. Die ist unter topdns.eco.de abrufbar, erreichbar.
Packen wir die Shownotes auch nochmal rein zum Draufklicken.
Genau, das wäre hervorragend. Und da findet man im Grunde genommen aufgeteilt nach der Art oder der Kategorie des zu beanstandenden Inhalts oder des zu beanstandenden Dienstes dann Vorschläge dafür, an wen man sich zunächst wenden sollte. Und da ist unsere Devise immer die, dass man, wie ich eben sagte, bei dem Inhalteanbieter oder bei dem, der die Inhalte technisch bereithält, zunächst anklopfen sollte, bevor man zu anderen geht. Wobei man bei Hass und Hetze sicherlich dazu sagen sollte, dass je nachdem, was es ist, sollte man auch die Strafverfolgungsbehörden einschalten, weil die häufig weiterreichende Möglichkeiten haben, auch an Daten ranzukommen, was die Täter anbetrifft.
Und trotzdem geht es natürlich darum, illegale Inhalte aus dem Netz zu entfernen. Da gibt es jetzt ja verschiedene Wege, das zu tun. Der ECO setzt sich sehr stark für Löschen statt Sperren ein, weil, wie Profis wissen, nur wenn ich einen Domainanbieter bitte, die DNS zu sperren sozusagen, gibt es immer noch Möglichkeiten, an die Website und die Inhalte ranzukommen, weil die Inhalte weiter da sind. Es ist im Endeffekt nur, naja, die Adresse weg, wenn wir so mal sagen. Wie kriegen wir das in die Köpfe der Leute rein, dass es sinnvoller wäre, zu löschen statt zu sperren? Was ist da eure Strategie und warum ist das so wichtig?
Ja, ich denke, dass die Tabelle, die ich eben angesprochen habe, zum Beispiel ein Vehikel ist, über das wir versuchen, darüber aufzuklären, was man am besten tut. Es gibt dazu zahlreiche Aufklärungsmaterialien, die auch auf der ECO-Webseite zu finden sind. Die Internetbeschwerdestelle macht dazu auch hervorragende Arbeit. Aber unsere Devise ist grundsätzlich, man sollte versuchen, zunächst die in Anspruch zu nehmen oder auf die zuzugehen, die nah am Inhalt sind. Und wir haben leider in den letzten Jahren einen Trend zu verzeichnen, dass es Interessengruppen geht, die letztlich auch recht weit vom eigentlichen Täter oder von der eigentlichen Tathandlung entfernte Anbieter als erstes in Anspruch nehmen. Und das halten wir für nicht richtig. Du hattest einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich, dass wenn ich nur eine Domain nicht mehr funktionierend mache, dass dann nach wie vor die Webseite noch erreichbar ist, wenn man die IP-Adresse kennt. Dazu kommt es häufig vor, dass Webseiten nicht nur über eine Domain, sondern über mehrere Domainnamen abrufbar sind. Aber was vielleicht nochmal das Ganze besonders drastisch auch illustriert, ist, dass viele zu beanstandenden Inhalte entweder Straftaten sind oder sogar Straftaten, die Dokumentation von noch anhaltendem Missbrauch sind. Und wenn wir dann nur dafür sorgen, dass das Ganze nicht zu sehen ist, haben wir dem Opfer nicht geholfen und wir haben auch die Strafverfolgungsbehörden nicht in die Lage versetzt, gegebenenfalls was zu tun, um die Täter zu finden und zu überführen. Das heißt, der ECO hat insofern seit ganz, ganz vielen Jahren die Devise verfolgt, dass man nicht nur die Augen schließen sollte, also nicht nur das wegsperren oder unsichtbar machen, sondern dass man versuchen sollte, die Inhalte da anzugreifen, da zu löschen, wo sie ins Netz gestellt werden, weil das aus unserer Sicht die nachhaltigste und minimalinvasivste Möglichkeit ist, zu reagieren. Weil je weiter ich vom eigentlichen Inhalteanbieter weggehe, umso größer ist auch der Kollateralschaden, der entstehen kann, wenn ein Anbieter aktiv wird.
Ja, die kann ich dann halt, kann ich andere Dienste oder Verweise mittreffen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt habt ihr mit eurer Kanzlei den Quad9-Fall betreut. Darin wollte Sony Entertainment sozusagen einen DNS-Resolver dazu bringen, bestimmte Inhalte aufgrund von Urheberrechtsverletzungen zu sperren bzw. unzugänglich zu machen, also eben nicht zu löschen, sondern die DNS zu sperren. Wie ist es ausgegangen und welche Aussage macht der Fall zum Thema DNS-Abuse? Also ist es ein schönes Leuchtturm-Urteil am Ende geworden, wo wir sagen können, hey, da gibt es doch was, was in unsere Richtung geht oder müssen wir da nacharbeiten?
Dieses Urteil oder dieser Fall illustriert tatsächlich sehr schön, auch anknüpfend an unsere Diskussion bisher, was schiefgehen kann, wenn man versucht, vielleicht die richtigen Dinge zu tun, aber die verkehrten Werkzeuge dafür auszuwählen. Das heißt, wenn ich versuche, eine Domain aus dem Netz zu nehmen oder zu suspendieren, dann korrumpiere ich im Grunde genommen den DNS-Eintrag, der normalerweise dafür sorgt, dass ein DNS-Anbieter den alphanumerischen Domainnamen in die richtige IP-Adresse auflösen kann, um dann die dazugehörige Webseite verfügbar zu machen. Das heißt, wenn ich das unterbreche, dann führt das dazu, dass nicht nur die zu beanstandende Webpage, das ist ja meistens oder häufig vielleicht nur eine einzelne Page, wo zu beanstandende Inhalte oder Aussagen drauf sind, nicht mehr erreichbar ist, sondern dann würde auch alles andere, was unter der Domain verfügbar ist, nicht mehr erreichbar sein, wie beispielsweise E-Mails. Und wenn sich mehr Nutzer einen Domainnamen teilen, dann wird das Ganze noch schlimmer, weil dann auch alle anderen Dienste und Inhalte, die über die betreffende Domain ansonsten erreichbar wären, nicht mehr erreichbar sind. Also insofern zeigt das, dass der Kollateralschaden immens sein kann, wenn man nur versucht, eine Domain in Anführungszeichen platt zu machen. Und was in diesem Quad9-Fall passiert ist, ist, dass Sony sich an einen unabhängigen rekursiven DNS-Resolver-Betreiber gewendet hat und gesagt hat, du DNS-Resolver-Betreiber, du darfst bestimmte Domainnamen nicht mehr auflösen. Mhm. Die Besonderheit ist hier, und das ist das, was es so schön greifbar dann auch vielleicht dafür macht, was dahingehend macht, wie es nicht laufen sollte. Der Resolver-Betreiber, der betreibt nicht die Webseite, der hostet die Webseite nicht mal, der weiß im Zweifel nicht mal, wo die Webseite überhaupt gehostet ist oder wer der Inhalteanbieter ist.
Der verwaltet quasi die gelben Seiten, wenn man so will, ne?
Richtig. Und auf der anderen Seite, von abfragenden Seite, da er ein unabhängiger rekursiver Resolverbetreiber ist, weiß er auch nicht, wer seinen Dienst in Anspruch nimmt, also in seinen DNS-Einstellungen konfiguriert hat. Das heißt, er kann nicht mal wie ein Access-Provider, der Kunden hat und der vielleicht bestimmte Inhalte für seine Kunden dann nicht mehr zugreifbar macht, eingrenzen, auf wen sich die Blockade dann zu beziehen hat. Und da hat glücklicherweise dann, nachdem zunächst Quad 9 im einstweiligen Verfügungsverfahren in Hamburg unterlegen ist und mit seinem Widerspruch keinen Erfolg hatte, hat das Oberlandesgericht Dresden dann zweitinstanzlich entschieden, dass die Ansprüche unbegründet waren. Und das bedeutet nicht, und das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass ein reiner Infrastrukturanbieter, also nur Durchleitungsfunktion hat, nie etwas unternehmen muss. Aber unser Petitum ist, dass je weiter der Anbieter weg ist, umso höher sollten die Subsidiaritätsanforderungen sein. Das heißt, man muss sich erst versuchen, an den Inhalteanbieter zu wenden, dann an den Hosting-Anbieter. Und wenn das alles scheitert, dann kann ich vielleicht auch noch andere, wie zum Beispiel einen Resolver-Betreiber, in Anspruch nehmen. Je weiter die Leute von der Root, wie wir es nennen, also von der Root-Zone des DNS entfernt sind, umso weniger granuliert kann ich eingreifen und umso größer sind dann letztlich auch die Gefährdungen für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, wenn ich Dinge mit aus dem Netz nehme, die eigentlich nicht aus dem Netz genommen werden sollten, weil sie entweder vollkommen rechtmäßig sind oder vielleicht, wir leben ja in der globalen Welt, vielleicht in anderen Jurisdiktionen rechtmäßig sind.
Also die Root, die Wurzel allen Übels, ja. Schön nah an der Wurzel packen, auch Hass und Hetze im Netz. Und dagegen müssen wir alle ständig laut werden und auch was unternehmen. Aber vor allem sind natürlich die erstmal gefragt, die den Quatsch ins Netz stellen, also die eigentlichen Urheber, dass die zumindest irgendwie sozusagen dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten uns auch deutlich stark dafür machen, dass eben in Zukunft gelöscht und nicht gesperrt wird, wegen weniger Kollateralschäden und, wie eben gerade schon gesagt, das Übel an der Wurzel packen. Thomas, ich danke dir.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, das Interview mit Thomas Rickert hat ja jetzt nochmal verdeutlicht, was auch aus technischer Sicht hinter dem Grundsatz Löschen statt Sperren steht, der ja auch in der ECO-Beschwerdestellenarbeit verfolgt wird. Ganz wichtig ist eben, sich dabei auf die Inhalte zu beschränken und nicht die Löschung bei den Domainbetreibern zu erwirken. Denn das würde eben das Internet in seiner Funktion einschränken und damit eben auch den offenen und freien Charakter des World Wide Webs dem widersprechen.
Tja, also das war harter Tobak in dieser Folge, aber ich glaube, es waren ein paar ganz wichtige Hinweise drin auf jeden Fall. Wichtig fand ich auch die Ansage, klar, wir müssen laut werden, selber gegen Hetze und Hass im Netz. Das heißt also nicht einfach Zuschauer sein, sondern wirklich aktiv gegenreden und natürlich alles melden, was man sieht, um eben das möglichst auch einer Strafverfolgung zuführen zu können. Aber, und das fand ich ganz spannend, Hetze und Hass im Netz und auch Cybermobbing sind einfach Phänomene unserer digitalen Zeit. Die gehen auch nicht einfach wieder weg. Insofern müssen wir lernen, auch damit umzugehen und in dem Fall, wie Uwe Leest auch sagte, unseren Kindern eine gewisse Resilienz beibringen, damit sie das im Notfall auch aushalten und nicht dran kaputt gehen. Weil passieren kann es immer und es kann wirklich auch jeden treffen.
Ja, alle Adressen, an die man sich wenden kann, wenn man etwas melden möchte oder wenn man ja als Eltern vielleicht auch betroffen ist, da Sorge um die Kinder hat, packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Ich bin jetzt ein bisschen beruhigter, weil ich weiß, irgendwie, erstens gibt es einen guten Ratgeber für mich, den werde ich mir mal besorgen, wenn ich weiß, irgendwie meine Kinder kriegen mit so einem Quatsch in der Schule oder in den Klassenchats zu tun. Ich hoffe, euch da draußen geht es ähnlich. Wir wünschen euch trotz allem eine tolle Zeit und wenn ihr was seht, werdet laut, macht euren Kommentar darunter und melden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Sidonie.
Tschüss, Sven. Tschüss zusammen.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.